mich unglaublich, heute Herrn Dr. Matthias Burchardt bei mir zum Gespräch zu haben. Ihr wisst ja meine Neugier und auf Matthias Burchardt bin ich ganz besonders neugierig. Hier geht es um die großen Fragen heute, glaube ich. Und ich sehe davon ab, Herrn Burchardt vorzustellen. Ich würde mir wünschen, dass Sie das selber tun. Herzlich willkommen, Herr
Burchardt. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch und genieße erstmal auch die Stille in diesem Raum. Und vielleicht kommen wir gleich auch noch darauf zurück, was Stille eigentlich bedeutet und warum das eigentlich der Urgrund ist, in den hinein und aus dem heraus wir alle Kunst vollziehen. Aber das vielleicht später. Ja, mich vorstellen ist schon schwierig. Also.
Und das ist nur das Warm-up. Schießen Sie los.
Ja, zum einen bin ich an der Universität zu Köln als Bildungsphilosoph beschäftigt in der Position des Akademischen Rates. Zum anderen engagiere ich mich in allen möglichen Politikfeldern, versuche da irgendwie zur Rettung der Welt beizutragen in der naiven Selbstüberhöhung so zwischen Größenwahn und Dilettantismus. Ich habe 4 Kinder und eine liebe Frau, mit der ich seit vielen Jahren glücklich verheiratet bin. Ich dilettiere auch in den Künsten. Das heißt, ich schreibe ab und zu Texte literarischer Art. 2 kleine Opernlibretti waren dazwischen, die vom Collegium Musicum in Köln aufgeführt wurden. Ich fotografiere. Ich mache alles so ein bisschen, aber ohne dann wirklich künstlerischen Anspruch zu erheben. Also ich glaube, meine Domäne ist die Sprache und das Denken. Und alles, was ich heute sagen kann, kann im besten Fall den Charakter eines Versuchs haben. Wir haben gerade schon über Montaigne gesprochen, über die Essays. Und das ist für mich hier Neuland. Also ich habe wenig zum Bereich der Ästhetik und der Kunst gemacht, habe natürlich ein paar Gedanken, aber ich glaube, die sind noch nicht ausgereift und konsistent, sind vielleicht manchmal riskant, aber vielleicht möglicherweise dadurch auch für den Nachvollzug sehr attraktiv, weil sie gerade nicht abgesichert sind, sondern auch noch Einstiegsmöglichkeiten bieten und vielleicht einige
Bleiben
Entdeckungen.
Wir beim Versuch. Versuch ist nämlich ein wunderbares Wort. Da steckt Suchen drin. Und wir sind hier zum Suchen und nicht primär zum Finden. Wir sprechen uns warm. Ich würde gerne etwas über Ihre Kindheit erfahren, über Ihre Sozialisation mit den Künsten, aber auch mit dem Denken. Wo kommt die Liebe zur Sprache her? Wer war Ihr Vorbild? Wie hat alles angefangen?
Sehr schöne Frage, die mich kalt erwischt.
Ja, wenn ich mich darauf vorbereitet hätte, hätte ich aufgeschrieben, wo ich herkomme.
Erzähle ich gerne. Also meine Mutter war Grundschullehrerin und hat immer großen Wert auf eine angemessene Diktion gelegt. Das war für mich auch immer abenteuerlich, weil ich im Dorf groß gewachsen bin, wo die meisten anderen Familien das nicht getan haben. Und ich war mit der sprachlichen Neuentdeckung dann zu Hause und habe die dann ausprobiert, habe dann erfahren, dass das Wörter sind, die man besser nicht verwendet. Ja, aber sie hat da großen Wert drauf gelegt und das war eine gute Schule in der Hinsicht. Meine Eltern waren die erste akademische Generation innerhalb der Familiengeschichte. Und was man dann im Bücherschrank fand, das war dann, ich erinnere mich noch an so ein Nestroy-Bändchen mit Dame Kobold, habe ich drin gestöbert. Dann war da aber auch Konsalik und, wie heißt der, Simmel, wie heißt der, Johannes Mario, glaube ich, oder so. Ne? Solche Sachen habe ich dann gelesen. Auch die Plattensammlung meiner Eltern hat sicherlich sehr viel im Bereich der Popkultur gemacht, aber dann war auch Dvorak dazwischen und das habe ich dann gehört. Oder
wie alt waren Sie in der Konsalik-Simmel-Phase?
Das weiß ich nicht mehr, so um die 10, 11, so. Ne? Und dann hatte ich das große Glück, einen verrückten Onkel zu haben, den Bruder meiner Mutter, das bedrohliche Vorbild für akademische Karrieren in unserer Familie war. Der war promovierter Biologe und war ein Universalgenie in eigentlich in allen Fächern. Mhm. Ist dann auch eigentlich als Künstler berühmt geworden, erst nach seinem Tod, jetzt vor 5 Jahren, Papierkünstler Erwin Hapke, der ein gewaltiges Museum mit Papierobjekten mir hinterlassen hat, was nochmal eine ganz eigene Geschichte wäre. Und der war als Gesprächspartner unglaublich inspirierend. Von dem habe ich was über Zen-Buddhismus gelernt und über Philosophie. Und der hatte eine große Bibliothek sich irgendwie antiquarisch erworben, hat mir dann auch alles, was im Bereich Philosophie und Literatur war, geschenkt und dadurch bin ich dann sehr, sehr tief eingestiegen. Ich weiß noch, mein erstes fachliches Buch war eine Einführung in die Psychologie. Und aber auch in, ich glaube, man schäme mich jetzt fast dafür, dass, also es glaube ich, es war ein Zerrbild von Psychologie, es war also einfach freudianisch alles erklärt, aber das war wegen das der Plausibilität des Modells. Er hat mich völlig überzeugt und ich war dann erstmal Freudianer, hatte dann das Glück, einen Philosophie-Leistungskurs zu besuchen an einer katholischen Privatschule, an der ich lernen durfte. Und das waren wirklich 10 Schülerinnen und Schüler in einem kleinen Philosophie-Leistungskurs und dann ein Lehrer, der jetzt von Heidegger und den Phänomenologen geprägt war und bei dem habe ich dann wirklich das Handwerkzeug des Denkens gelernt. Also das war wirklich ein knallharter Philosophieunterricht mit einem hohen Anspruch. Also ich habe wirklich der Schule sehr, sehr viel zu verdanken. Auch ein anderer Deutschlehrer, der mich mit der Lyrik vertraut gemacht hat, das war gar nicht mein Lehrer, aber ich habe ihm dann meine Gedichte gezeigt, er hat die korrigiert und hat also wirklich auch mich knallhart gefordert. Und dann hatte ich das Glück an der Universität, wenn das dann weitergehen darf, bei einem Phänomenologen in der Pädagogik zu studieren, dem Egon Schütz, einem Assistenten Eugen Finks, der wiederum von Husserl und Heidegger abstammt. Und da wurde jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Und das war anstrengend. Ja. Also war jede Nachbesprechung eines Oberseminars war wie ein Rigorosum quasi, weil da musste man auf Kommando Geistreiches von sich geben und auch aufpassen, dass man keine Plattitüden von sich gibt. Das wurde sanktioniert. Und man kann sagen, ja, was für autoritäre, schlimme Verhältnisse. Oder man kann auch sagen, genau da, unter diesen Bedingungen gewinnt man die innere Strenge und die Genauigkeit, sich so zu artikulieren, dass man der Sache gerecht wird und auch dem anderen gerecht wird. Also ich habe meinen akademischen Lehrern meiner Familie sehr viel zu verdanken.
Darf ich einen Schritt zurückgehen? Wir sind schon mitten in der Phänomenologie, die ich gerne diskutieren würde. Nein, nicht die Phänomenologie an sich, sondern ein paar Lehren daraus für uns. Aber Sie sagten, Ihr Onkel und Papierkunst und Zen-Buddhismus. Und ich habe Bilder gesehen von Ihrem Onkel. Und diese Papiersammlung ist phänomenal, zu bleiben. Das ist ein Kosmos. Und das Meditative beim Papierfalten, das ist ja im Zen natürlich beheimatet mit Origami. Vom Zen kommt man sehr schnell zur Phänomenologie. Das heißt, der Weg wurde Ihnen ein bisschen schon mal vorgestanzt, damit sie ihnen später besser gehen können. Das ist ein großes Glück. Was ist nur Zwischenfrage, bis wir weitermachen? Wie geht es der Papiersammlung jetzt? Der
Kunst? Ja, das ist eine offene Wunde meiner Biografie, wenn man so möchte, weil also gerade ganz akut nach diesen 5 Jahren habe ich viel mediale Aufmerksamkeit für dieses Projekt erhalten. Allerdings wenig Mäzene oder Sponsoren, die dem Ganzen eine Zukunft verschaffen. Und mein Anliegen ist zum einen, dieses Projekt abzuschließen, weil es immer noch meiner Mutter auf der Seele lastet. Sie fühlt sich verantwortlich für diesen Nachlass, ich mich auch. Und zum anderen geht es ja darum, das Ganze einer Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die das irgendwie rezipieren kann. Also die Zahl der Objekte ist gewaltig. Und was gerade ganz akut ist, ich habe ein großes Glück gehabt, indem ich einen weiteren seltsamen Nachlasserben kennengelernt habe, den Matthias David, der den Nachlass von Henschel geerbt hat. Das ist auch jemand, der unbekannter autodidaktischer Künstler war und der hat eine tolle Energie und viele Ideen und gemeinsam ist gerade das Projekt einer Ausstellung in Kevela geplant. Erwin Hapke wird übrigens in Bamberg auch ausgestellt in diesem Frühsommer, wer da sich das anschauen möchte. Das ist auch eine Würdigung.
Das geht ja.
Ja, aber das Problem ist, dass wir im Sommer das Haus verkaufen werden. Und bis dahin muss also sowohl der Nachlass irgendwie archiviert werden und es muss eine Dokumentation geben. Und um das zu Ende zu bringen, der Mathis David, der hat Kontakte zu Menschen, die das digital verfügbar machen, in eine dreidimensionale Virtualität überführen. Und zwar nicht nur, es gibt jetzt, wer sich das angucken möchte, im Netz auch schon eine Dokumentation mit so 360-Grad-Kameras, dass man so ein bisschen schwenken kann. Aber es geht darum, das tatsächlich en Detail zu konservieren. Und das ist sowohl für die kunsthistorische Aufarbeitung als auch jetzt für den bloßen Betrachter ja eine schöne Gelegenheit einzutauchen, was ich natürlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehe, weil dieses Haus selber eine Zeiterfahrung ermöglicht, die in keiner anderen medialen Darstellungsform zu repräsentieren ist. Also ich würde das als Ukronie bezeichnen. Wir kennen die Utopie als den Unort oder den Gegenort. Und hier ist eine Zeitverdichtung. Also da hat man das Gefühl, als wäre die Zeit wie irgendwie flüssiges Bernstein. Und die Objekte atmen irgendwie die Seele des Materials. Und es ist, weil in jedem Objekt...
Tausende von Stunden, ne?
In jedem Objekt ist Lebenszeit gewissermaßen konserviert, aber die vermittelt sich in einer Form der Muße und Fokussierung, die überhaupt keinen Übergang von allen geschichtlichen Wahrnehmungen oder biografischen Wahrnehmungen bietet. Wenn ich den in den Raum trete und dann ist im Grunde alles, was vorher war, verschwunden und ich tauche ein in diesen Kosmos. Man muss sagen, Erwin Hapke war Ostpreußen-Flüchtling, hat alles verloren. Und so wie bei Leibniz diese Vorstellung existiert, dass die Monade die Welt träumt, ohne dabei aus dem Fenster gucken zu müssen, würde ich sagen, ist dieses Haus die Repräsentation der gesamten Welt. Wir haben also motivreiche, wie er das nennt, die er dann auf verschiedene Räume verteilt, von anorganischer Natur, von Insekten, Kulturphänomenen, Bauwerken, Kunst, vieles andere. Und ich finde immer wieder Sachen. Ich war jetzt in der letzten Woche in dem Haus und habe in einer Garage noch ungefähr 12 Stellwände gefunden mit ganz unbekannten bisher Werken, die dort aufgetaucht sind. Dann aber auch, was er so aus seiner eigenen Biografie, ich sehe ihn wirklich auch als Universalgelehrten. Ich habe da gefunden, also Mineralien, Insekten so aufgespießt auf Nadeln, Schmetterlinge, präparierte Tierschädel in allen Größen, angefangen von Nagern bis hin zu großen Säugetieren.
Das wird ja genauso gemacht.
Ich habe mich wirklich an den Besuch im Goethehaus erinnert gefühlt. Ja. Und ich muss sagen, ich habe diesen Menschen immer bewundert, auch wenn das wirklich ein schwieriger Mensch war, aber ich halte ihn für ein unglaubliches Genie, dem einfach die Rahmenbedingungen gefehlt haben oder auch die gesellschaftliche Wertschätzung, sich zu verwirklichen. Vielleicht war aber auch gerade die Nichtvorhandenheit dieser Rahmenbedingungen und Wertschätzung ein Ausgangspunkt, eine Motivation, das alles zu realisieren. Und insofern freue ich mich, dass dieser Mensch, der in der Familie immer als schwarzes Schaf gesehen wurde, eigentlich jetzt eine große Anerkennung bekommen hat. Denn das war jetzt der Kontext auch zu meiner Biografie. Also man hat mich immer mit Sorge betrachtet, auch in der Familie mit meinen intellektuellen und künstlerischen Bemühungen.
Aus dem Jungen ist ja was geworden,
oder? Gott sei Dank, aber man dachte, oh Gott, wir haben auch diesen Erwin Hapke. Und da kann man mal sehen, wohin das führt, wenn man zu viel studiert und promoviert. Und also
erstmal führt es in die Unkorrumpiertheit, wenn ich das mal sagen darf.
Das in eine Form von Unabhängigkeit, weil man eben alles aus sich selbst bezieht.
So ist das.
Ja. Ich weiß noch, bei meinem Vater hieß es immer, also jeder, der Kafka liest, ist potenzieller Selbstmörder. Der hatte also auch Angst. Einfach weil ein lieber Freund von ihm, der sich viel mit Kafka beschäftigt hat, dann tatsächlich auch das Leben genommen hat. Also das war jetzt nicht Gerede, aber für mich war Kafka natürlich das Größte. Und mein Vater hat mir den großen Gefallen getan, auch noch ein autoritärer Vater zu sein, der mir also noch die Gunst des Ödipus-Komplexes irgendwie nahegebracht hat. Und dann war natürlich Kafkas Brief an den Vater auch was Unglaubliches und dann auch, ja, einfach die...
Aber was hat er dann zu Werther gesagt, wenn er Kafka...
Ja, da war er nicht so... Und das Schöne ist, ich habe jetzt also auch noch im Nachlass meines Vaters, der viel zu früh verstorben ist, gefunden. Der hat also eine Schlosserlehre zunächst gemacht und ist über Umwege dann eigentlich erst in seinen Ingenieursberuf gekommen. Mhm. Und habe dann plötzlich noch aus seinem Studium, ich weiß nicht, wie er dazu überhaupt kam, also alte Gottfried Benn-Texte gefunden und dachte, oh, mein Vater, Mensch, also das ist auch schlimm eigentlich, dass man, obwohl man sich sehr nah ist, letztendlich doch wie ein Fremder voneinander geschieden ist. Bevor man dann wieder zueinander findet. Also ich finde auch, die Beziehung endet ja nicht, wenn jemand gestorben ist, sondern die übersetzt sich in eine neue Form. Und ich denke, das ist eine schöne Klärung für sich selbst und auch für die Beziehung, wenn man die an dieser Beziehung weiter arbeitet, um Gottes Willen, was für ein Wort, aber die wachsen lässt und die Geschichte fortführt.
Ja. Der Abschiedsschmerz ist aber zunächst sehr irdisch, den wir alle haben.
Ja, und der hört auch nicht auf. Also ich glaube, das ist ja, wie, als ob einem was entrissen ist. Ich meine, Grundannahme im Anthropologischen ist, dass wir im Wesentlichen Beziehungswesen sind.
Mhm.
Und mit jedem, der von uns geht, stirbt ein Teil von uns, aber eben auch überlebt etwas von dem anderen in uns, weil die Beziehung fortdauert. Das ist, wir haben einfach auch diese Bruchkante ins Jenseits, die verläuft mitten durch unser Leben. Und damit, wenn wir das ein bisschen mehr zur Kenntnis nehmen würden, würden wir vielleicht auch mit dem Tod ein bisschen anders umgehen.
Wie denken Sie über den Tod?
Ja, ich habe Todesangst.
Haben Sie Angst vor dem Sterben oder vor dem Tod?
Ja, beides. Also ich bin ja zum einen auch kultivierter Hypochonder.
Und ich muss ein Witz loswerden.
Ja, bitte.
Ich zwischendurch. Sie wissen, dass zwei Ärzte unterhalten sich und sagt, wie geht's eigentlich unserem Hypochonder in Zimmer 8? Na, der ist gestern gestorben. Jetzt hat er aber echt übertrieben.
Also ich brauche auch immer Placebo-Forte, weil... Das hilft am besten gegen Hypochondrie. Ja, und ich lebe sehr gerne und habe vielleicht auch manchmal die Neigung, mehrere Leben gleichzeitig leben zu wollen und zu müssen, weil ich das Gefühl habe, nicht genug Zeit zu haben. Also es ist eben, also meine Familie ist etwas, dem ich gerne Zeit schenken würde, mehr meine akademische Karriere, mein politisches Engagement, dem Nachlass meines Onkels, meine eigenen Ambitionen irgendwie doch auch künstlerisch Ausdruck zu finden, nicht um der Anerkennung willen, sondern weil ich denke, ich muss mich in einem Werk einer bestimmten Sache vergewissern. Die Ideen strömen und sprudeln über und die Zeit ist einfach knapp und deshalb ist das mit dem Tod für mich eine sehr unangenehme Vorstellung. Und die andere Seite ist, dass ich natürlich, das ist vielleicht auch der ich war immer nur ein dünner, unterernährter kleiner Junge, der auch immer wegrennen musste im Dorf. Die Dorfkinder, die sind dann immer hinterhergeraten und haben gedacht, den verprügeln wir. Da war ich immer ich hatte immer das Schild umhängen, den könnt ihr verprügeln. Und ich habe dann sehr schnell laufen gelernt. Ich war auch sehr sportlich da. Dieses Ausgeliefertsein, da war ich dankbar dafür, dass ich mich vergewissern konnte über Dinge, indem ich sie auf den Begriff gebracht habe. Das, was ich denken und benennen kann, das muss mir keine Angst mehr machen. Und ich merke gerade, dass diese Aspekte mir auch dabei helfen, Dinge zu artikulieren und auch anderen zu erschließen. Es gibt ja diese, ich weiß jetzt nicht, wie Sie dazu stehen, aber immer so, ja, der ist immer so rational, der muss mal ins Spüren kommen und so. Ich finde das völlig bescheuert. Also warum soll man Menschen...
Folgendes zu sagen, ja. Man glaubt immer, dass das Gefühl irgendwo in der Herzgegend oder im Bauch sitzt und der Verstand im Kopf. Aber es ist natürlich...
Genau, absolut. Das ist nämlich mein Punkt. Leibphänomenologie ist es im Kopf. Und warum soll man Menschen Dinge berauben? Ich glaube sogar, dass ich sehr viel differenzierter fühle, weil ich es auch mit der Intellektualität begleite. Ich denke schon, dass ich da...
Sie sind ja wortgewaltig und Sie können unglaublich virtuos mit Sprache umgehen. Aber bevor Sie mit der Sprache umgehen, müssen Sie einen Schritt natürlich erwähnen. Und das ist das klare Sehen. Da sind wir wieder bei der Phänomenologie. Das Sehen ohne zu bewerten. Und wenn Sie das können, und da habe ich eben gerade dran gedacht, diese Verbindung ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber wenn ich von der Kunst und dem Zen-Buddhismus weiterdenke, dann bin ich sehr schnell bei dem Nichtwerten und bei dem Sehen. Das ist Ihnen ja gegeben. Dass Sie das dann auch noch ausdrücken können, das ist dann der Luxus.
Und viel harte Arbeit, aber das stimmt. Das macht natürlich auch verletzlich. Ich versuche es mal von der negativen Seite aus aufzurollen zunächst. Ich habe mir lange was darauf eingebildet, dass ich mit allen Menschen klarkomme, was aber auch dazu führt, dass ich Menschen in meiner Seele rumtrampeln spüre, die da eigentlich gar nicht hingehören und auch die da nicht mehr rausgehen. Ich habe also auch eine Zeit lang Abgrenzungsprobleme gehabt, einfach weil ich zunächst mal sehr vorurteilsfrei mit Menschen umgehe. Das macht es auch schwierig, mich irgendeiner Seite zuzuschlagen. Also mich hat jetzt jemand gefragt, auch, wie gehst du mit Corona-Leugnern um? Denn ich wusste, dass ich da selber manchmal auch den einen oder anderen Gedanken mehr drauf verwende. Und ich habe dann die Antwort gegeben, ich versuche, diese Menschen zu verstehen. Und das ist erstmal etwas, was ich jedem und allem entgegenbringe. Das heißt nicht, dass ich damit schon vorwegnehme, dass ich das alles billige. Aber ich will es nicht verurteilen, bevor ich es verstanden und genau betrachtet habe.
Meine Frage wäre dann, wie soll es denn sonst gehen? Wie um Himmels Willen sollen wir sonst miteinander leben?
Das wissen diese Personen auch nicht, die diese Fragen stellen. Jedenfalls war diese Antwort von mir nicht zufriedenstellend und man hat dann so eine Gretchen-Entscheidungsfrage mir auch gestellt, weil also, nee, das wäre eine unverantwortliche Position meinerseits, dass ich mich erstmal dem Verstehen zuwenden sollte, weil man müsste das ja irgendwie bekämpfen. Und ich müsste mich doch jetzt für irgendeine Seite entscheiden.
Aber den Feind muss man doch kennen, wenn sie schon bekämpfen.
Ja, wollen. Und vielleicht mache ich mir auch mit die Einteilung von Freund und Feind viel zu leicht, wenn ich mir nicht ein Bild gemacht habe von dem, was die anderen umtreibt. Also ich finde diese.
Der nächste Schritt gewesen, ganz genau.
Und die Zeit möchte ich mir nehmen und das möchte ich mir auch nicht rauben lassen, weil ich glaube, dass. Das, was uns verbindet, viel größer ist als das, was uns trennt. Und vieles, was uns auf den ersten Blick fremd vorkommt, wenn wir es erstmal verstehen, sich uns erschließt und nicht nur die Akzeptanz des anderen leichter macht oder vielleicht auch die begründete Ablehnung, das dazu kann es auch führen, sondern dass es eben auch mein eigenes Spektrum an Wahrnehmung erweitert, dass es meinen Geschmack schult.
Aber warum wo ist dann das Problem der Abgrenzung? Das sehe ich im Moment nicht.
Meinerseits?
Ja.
Dass ich zum Beispiel Schwierigkeiten habe, Nein zu sagen, wenn Menschen mich um irgendwas bitten.
So ein Podcast oder so?
Ja, oh, nee, da habe ich mich ja drauf gefreut heute, aber Weil ich jetzt auch nochmal eintauche in ein reflexives Moment in einem kultivierten Rahmen. Aber ich bin hier schon durchgeschwitzt angekommen, weil ich natürlich die profanen, weltlichen Dinge auch noch zu stemmen habe. Nee, und das sind ja schöne Sachen. Aber es ist tatsächlich so, dass viele Ansprüche auf einen eindringen. Also je sensibler man ist, also es ist ja, ich habe mich auch viel mit dem Thema der Haut beschäftigt zum Beispiel. Und das ist ja eben eigentlich nichts Äußerliches bloß, sondern das ist eben auch die Kontaktfläche, mit der ich in Beziehung gerate. Und es gibt bei Anais Nin sehr schön eine Erzählung über den modernen Jesus, der als gehäutete Figur auftaucht. Damit das Masias-Motiv der Häutung und der Schutzlosigkeit des Ausgeliefertseins. Und das wird so als wirklich als unglaubliche Sensibilität und Abgrenzungsschwierigkeit dargestellt. Und ich glaube tatsächlich, dass wir uns von der Haut her entfalten. Das ist, die Philosophie hat immer eigentlich vom Kern her gedacht und das Wesen ins Zentrum gelegt. Ich glaube, wir müssen von der Peripherie her denken. Wir sind
bei Platon.
Den Schritt müssen Sie mir erklären. Ich war jetzt eher bei Blaise Pascal zum Beispiel oder bei Murakami, da gibt es dieses Bild des Brunnens zum Beispiel.
Plato war der erstmal das Ganze sieht. Er und sein Schüler Aristoteles, die gehen vom Ganzen aus. Und die gehen von Gedanken aus, der eigentlich die Gestalt bildet.
Die Ideenlehre. Mhm. Ja, ich denk's irdischer, tatsächlich, wenn ich von der Haut her komme. Gibt es schöne Untersuchungen von, war das Didier Anzieux zum Beispiel, dass der Aufbau des Ichs eigentlich über die Haut passiert, über diese erste Kontaktfläche. Da geht es Haut ist ja nicht nur sozusagen der Sack, in dem unsere Organe durch die Gegend transportiert werden, der dann irgendwie nach und nach faltig wird und kosmetisch behandelt wird, sondern es ist eben auch ein Ausdrucksraum, also zum Beispiel die Gänsehaut, das Erröten, das ist vieles, was eine große Rolle spielt.
Es ist das Sichtbarste an uns.
Ja, und es ist aber auch zugleich ein Resonanzraum. Also merken wir jetzt gerade in der Corona-Zeit, wo wir der Berührung uns nach und nach entwöhnen sollen, wie schön das ist, jemanden anderen zu spüren in der Hand. Also das kosten wir natürlich nicht aus, weil wir es mit einem kultivierten Rahmen in der abgezirkelten Choreografie tun. Aber
ja, die Sublimation.
Die Sublimation. Ja, also ich jedenfalls ist Zentrum und Peripherie ein ganz, ganz, ganz spannendes Thema. Und ich glaube erstmal, dass wir über dieses Gefühl des Gewickeltwerdens, ich habe das immer sehr genossen, zum Beispiel auch meine Kinder, wenn es darum ging, deine Windel zu wechseln, ging es mir nicht nur darum, dass die irgendwie hygienisch versorgt sind, sondern das war ein Beziehungsgeschehen, das sich da aufgebaut hat. Und ich glaube schon, dass das ganz maßgeblich ist, bevor wir dann das Ich als Wesenskern, als souveräne Vernunft, als Urheber von allem entdecken. Also das können wir dann gleich fast, wenn wir dann über Kunst sprechen, übertragen. Also ob das nicht auch eine Fixierung auf das Subjekt ist, das uns gerade abschneidet von dem, was uns...
Fixierung auf das Subjekt?
Ja.
Welches meinen Sie?
Wenn wir das Ich jetzt stark machen und es nicht mehr als inkarniertes Denken, das in einem Leib in Beziehungen tritt mit den anderen und der Welt. Aber das war jetzt ein Gedankensprung.
Jetzt haben Sie mich kalt entwischt, aber ich versuche zu folgen. Bleiben wir doch beim Ich. Sie meinen nicht das freudianische Ich?
Nein, ich meine jetzt das Cogito von Descartes oder das bei Kant, also das, was meine Vorstellung begleiten muss, oder jedenfalls dieses Subjekt, das irgendwann in der Moderne sich als Ursprung von Denk- und Handlungsakten erkannt hat. Und da sind wir dann vielleicht auch wieder bei Montaigne. Das gibt sozusagen den Gott, der den Menschen geschaffen hat, und es gibt den Menschen, der die Götter geschaffen hat, indem er Bilder von ihnen gemacht hat.
Ja.
Und das große Problem bei der Entdeckung dieses starken Subjektes, das ich denke, also bin ich, ist eigentlich, dass sich die Abhängigkeiten und Bedingtheiten, die diesem Ich bin, vorausliegen, eigentlich nur noch auf dem Wege der intellektuellen Vergegenwärtigung zum Thema machen kann. Das heißt, der Gott, der mich geschaffen hat, ist ein anderer Gott als der, den ich denke. Und wenn ich denke, der Gott ist nur der, den ich denke, dann verliere ich den, der möglicherweise mir dieses Denken geschenkt hat, aus dem Blick.
Also ich bin wieder bei Plato. Das ist wieder die Idee. Aber lassen wir das zur Seite. Das Ich. Erstens wird das Ich furchtbar missbraucht in unserer Zeit. Es gibt die Ich-Bezogenheit. Das Selbstbewusstsein wird auch sehr polemisch behandelt. Dabei ist es einfach nur das Bewusstsein des Selbst, nicht mehr und nicht weniger. Es ist erstmal keine Wertung drin. Und wir haben die Ich-Verwirklichung, die im Moment ganz hoch im Kurs steht, auf Kosten von anderen, sehr oft auf Kosten von, ich weiß nicht, Familie, Freunden, keine Ahnung, Gesellschaft letzten Endes. Und wir haben so etwas wie das unausgesprochene Ich, das erfahrene Ich, was im Göttlichen seinen Ursprung hat. Das gibt es nämlich auch.
Ich würde eine andere Einteilung vorschlagen und ich würde erstmal der Diagnose zustimmen. Wir haben dieses...
Ich bin beim Suchen, ne?
Ja. Wir haben so eine Art Popularisierungsform oder Säkularisierungsvariante dieser subjektphilosophischen Grundentscheidung, die vor einigen Jahrhunderten getroffen wurden, in Form eben dieser Ich-Fixierung, die uns vergessen lässt, dass das Ich eingebettet ist in ein Wir, bezogen ist auf ein Du und dass es ein Ich, das in der Welt ist. Und all dieses, das Du und die Welt und all diese Beziehungen, das Wir, werden eigentlich über die Subjektivierung als abgeleitet verstanden. Also ich gehe Beziehungen ein, aber das Ich ist es, dass diese Beziehung genau. Ein. Dass das Ich aber aus einer Beziehung hervorgeht, wie wir das bei Levinas oder bei Buber haben, ja, dass also die Beziehung ursprünglicher ist als die Pole der Beziehung, dass das mein Ich hervorgeht aus der Beziehung, ne, dass es erst Ich und Du gibt und dann das Ich. Das ist eine sehr kostbare Entdeckung der Dialogphilosophie. Und eben auch der relationalen Anthropologie, wie ich sie vertreten würde, also der Vorstellung, dass wir als Beziehungswesen zu denken sind und dass wir zwar dieses Ich verwenden können, aber wenn wir uns als wesentlichen Ursprung betrachten, dass wir dabei etwas vernachlässigen und vergessen, was uns einerseits intellektuell verkümmern lässt, weil wir das theoretisch unterbestimmt lassen und auch existenziell verkümmern lässt, weil das Koexistenzielle, also diese Gemeinschaftsbeziehungen immer tiefer sind. Und damit werden wir auch um Kraftquellen beraubt. Also das Beziehung ist ja auch ein Erfüllungsort des Menschseins. Also all das, was wir, wenn wir gleich über Kunst sprechen, wenn wir über Politik sprechen, das sind alles Sozialphänomene, in denen wir uns erfahren und Weisen des Menschseins realisieren können, die wir als isolierte Subjekte überhaupt nicht vorfinden würden. Das gilt auch für unser in der Welt sein. Also
Mir fällt dazu ein, dass bestimmte Naturvölker die Todessprache aussprechen, indem sie Menschen isolieren.
Hannah Arendt, Menschsein heißt unter Menschen weilen. Und das ist ein emphatischer Begriff des Lebens, der nicht die biologische Funktion beschreibt, sondern eben den wesentlichen Vollzug der Existenz als Gemeinschaftswesen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und deshalb, und das wird dann interessant im Rahmen von politischer Philosophie, haben totalitäre Regime natürlich immer zum Ziel, die Vide et Impera, die Menschen zu isolieren, sie der Gemeinschaft zu berauben.
Ja, aber oft unter dem Deckmantel der Gemeinschaft, wenn man zum Beispiel...
Das sind dann Kollektivierungsformen, genau, ja, aber das ist eben... Aber da möchte ich jetzt gerne wirklich den differenzierenden Begriff einführen, weil das eben nicht Gemeinschaft ist, sondern Masse.
Wow.
Ja, das ist tatsächlich, ne? Das,
sehr gut.
Das ist genau der Aspekt. Oder Gesellschaft ist auch so ein Begriff. Gut. Es gibt viele Menschen, ja, wenn ein Kind weint, dann sehnt sich das nicht nach der Gesellschaft, sondern nach einer Gemeinschaft. Das ist was ganz anderes. Ja, ja? Das ist der Punkt. Und was wir haben, und da sind wir dann wieder im kulturkritischen oder kulturskeptischen Raum, ist, dass wir eigentlich die Substitution von Gemeinschaftsphänomenen durch Sozialaggregate, das heißt durch Sozialverklumpungen, die funktional beschrieben werden, haben und damit aber genau dieser Kraftwellen beraubt werden. Ich gebe mal ein Beispiel. Das hat mich in meinem Studium total schockiert. Wir haben uns mit Sterbeforschung beschäftigt aus soziologischer Sicht und da wurde Trauern beschrieben. Was ist Trauern für Soziologen, zumindest zu der Zeit in dem Buch? Trauern ist die Substitution der Funktionen des Verstorbenen durch neue Funktionsträger. Das heißt, wenn meine Oma mir ein Bütterchen gemacht hat, und dann habe ich das Bütterchen von der nicht mehr bekommen, da war ich traurig. Und wenn ich jemand anderen gefunden habe, der das substituieren konnte, das heißt, ich habe bei jemand anderem diese Funktion erfüllt bekommen, dann ist mein Trauern ersetzt worden. Also das war sozusagen die Substituierbarkeit von Sozialfunktionen. Und damit ist natürlich Beziehung völlig verkannt, weil wir eigentlich nur noch in wechselseitigen Dienstleistungen sehen. Und dann komme ich auch natürlich zu einem Begriff von Familie, der nur über Funktionen definiert ist. Das heißt, also irgendwie alle haben ein Einkommen, alle sind versorgt, die Sexualfunktionen sind erfüllt, die Erziehungsfunktionen sind erfüllt, aber damit bin ich nicht bei Gemeinschaft, sondern da bin ich bei einem sozialtechnologischen Strukturmodell, wenn man so möchte.
Auf rein funktionalen Ebene.
Auf rein der funktionalen Ebene. Und sozusagen dann habe ich Funktionsäquivalente, Ja, kann ich sagen, das ist ja genauso wie Familie, aber ich habe Sinndifferenzen, die ich aber nicht mal zum Ausdruck bringen kann.
Das ist ja auch der Gedanke der Kommune in den 60ern gewesen.
Genau, das, oh ja, auch ein spannendes Thema.
Hat nicht, nicht funktioniert.
Ne? Nee, genau, das war der Gedanke, konstruierte. Nee, das ist interessant, vor allem, wenn man da mit der Kindergeneration spricht. Mhm. Also das war, ich glaube, für Männer war das eine geile Sache zu der Zeit. Man konnte die alten Modelle und vor allem die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten hinter sich lassen. Man konnte Erotik und Fortpflanzung entkoppeln. Man konnte den ganzen Beziehungsstress im Sinne einer Lustökonomie von sich werfen. Und interessanterweise hätten diese Kinder sich, diese 68er Kommunen, hätten sich Eltern gewünscht, hätten Geborgenheit gebraucht, hätten Liebe müssen oder genießen können. Und nicht sagen wir mal, Menschen, die sich selbst verwirklichen. Da sind wir jetzt wieder beim Ego des Selbst.
Ja.
Und diese synthetischen Lebensformen, die da ausprobiert wurden, diese Kommunen, die entstanden sind, waren genau der Versuch, sozusagen durch sozialtechnologische Funktionsäquivalente gewachsene organisch-anthropologische Modelle zu ersetzen. Mit einem gewaltigen Preis, also sagen wir mal mit einem egoistischen Lustgewinn, vielleicht für wenige, aber doch mit einem gewaltigen Preis, spätestens dann, wenn es um die Generationsverhältnisse gehen. Und ich habe auch gehört, dass die Frauen, die da zur Verfügung stehen sollten, das auch nicht immer nur als wertschätzend erlebt haben, diese sexuelle Revolution. Ja. Also das ist sehr interessant, wenn man, wir haben alle das Bild hier Kommune 1 vor uns sehen, wo die alle ich beschreibe, dass sie nicht weiter mit nackten Popos an der Wand stehen. Wir kennen das Bild und inzwischen weiß man aus den Biografien der Frauen, dass die das gar nicht schön fanden, sich dahin zu stellen, sondern dass die unter einem gewaltigen Gruppenzwang der verordneten Befreiung, auch eine ganz komische Figur eigentlich, die da gefahren wurde. Und ich habe jetzt auch eine Seniorenstudentin in einem meiner Seminare, die erzählt, also sie hätte eigentlich nichts mit Glauben am Hut gehabt, aber hat zu der Zeit immer behauptet, sie wäre katholisch, nur um sozusagen diesem Anspruch der sexuellen Verfügbarkeit, der da erhoben
das
wurde.
Das letzte geltende Argument.
Ich das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich denke, seitdem bin ich auch ein bisschen vorsichtig mit dieser ganzen Befreiungs- und Emanzipationsrhetorik, weil die hat immer eine Schattenseite der Unterwerfung.
Ja, das bleibt ja nicht aus. Irgendjemand wird ja unterworfen. Es haben Hierarchien so an sich.
Ja, und am schlimmsten sind halt diese Hierarchien, die sich als solche gar nicht mehr zutrauen, solche zu sein. Also diese flachen Hierarchien, die sind ja binnenstrukturiert durch viel grausamere Verfahren. Also um das an der Universität nochmal zu verdeutlichen, wir hatten diese alte böse Ordinarien-Universität. Ja, da gab es sicherlich die Machtkonzentration bei dem Ordinarius, der dann den Lehrstuhl da inne hatte, aber das war halt eine klare Struktur und die war als solche auch sichtbar. Als dann die neue Kultur der flachen Hierarchien des Geduzes und der sockenlosen Sandalenträger eingekehrt ist, die ich etwas befremdlich fand, wo alle sich dann umarmten und so weiter, dachte ich, was ist denn das hier los? Weil nämlich man hatte sehr schnell ein Messer im Rücken in diesen Zeiten und damit sind natürlich auch Elemente von persönlicher Verantwortung und Rechenschaft völlig anonymisiert worden und in diskursive Prozesse übergeben worden. Deshalb ist es mir eigentlich immer lieber, wenn da jemand sichtbar ist, von dem die Macht ausgeht, an dem ich mich dann auch abarbeiten kann.
Siehe Vater.
Ja, genau. Ja, ich hoffe. Ja, da bin ich meinem Vater heute noch dankbar.
Ja, ja. Ja, es gab mal in den 90ern, ich weiß nicht mehr, von wem das ist, aber das Buch Kinder brauchen Grenzen. Aber es ist natürlich eine pädagogische Diskussion, die wir sowieso haben, von der klaren Ansage bis zur totalen Freiheit. Wir sind ja alle auf der Suche. Ich meine, ich hoffe, dass wir auf der Suche sind, denn wenn man aufhört zu suchen, dann wird das nichts mit dem Finden. Ne? Sagen Sie, kommen wir zur Rolle der Kunst. Die Kunst und das Schweigen und die Kunst und die Katharsis. Im Moment haben wir gar keine Kunst oder wir haben sie im Verborgenen. Meine erste Frage, welche Bedeutung hat Kunst für die Gemeinschaft und auch für die Gesellschaft? Und die zweite Frage wird sein, was darf die Kunst und was muss sie?
Uiuiui. Also für die Gesellschaft hat die Kunst eine ähnliche Bedeutung wie Bordelle. Sie steht für unter ökonomischen Bedingungen zur Verfügung. Damit habe ich kein Problem. Meine Frau ist immer böse, wenn ich meine Metaphernrepertoire aus diesem Bereich beziehe. Aber ich möchte das einfach, damit die Käuflichkeit und die Missbräuchlichkeit der funktionalen Perspektive betonen. Und würde sagen, das ist eine Dekadenzform. Also in dem Moment, wo sie in die soziologische Perspektive gerät, ist die Kunst nicht mehr Kunst. Da ist sie Prostituierte. Ja, und dann hüpft sie sich auf und versucht sich möglichst teuer zu verkaufen und gerät in Konkurrenzverhältnisse. Aber und
ist sie dann noch Kunst?
Natürlich ist sie dann, nein, sie ist keine Kunst, sie hört völlig sie auf, Kunst zu sein. Sie ja. Hört, ja, klar, sie hört sich völlig auf. Für die Gemeinschaft hat sie natürlich eine herausragende Bedeutung, weil sie einen, ich versuche jetzt eine Definition zu vermeiden und trotzdem aber was zu sagen, weil sie einen Ort der Selbsterkundung und Selbstvergewisserung im Medium der ästhetischen Reflexion anbieten kann. Das heißt, sie ermöglicht Orientierungen, sie ermöglicht Befragungen, sie schafft eine andere ontologische Sphäre, die einerseits der zwingenden Realität entrückt ist und zugleich aber in diese hineinstrahlt. Sie kann Kraftquelle sein, sie kann Orientierungspunkt sein, sie kann diese Gemeinschaft erschüttern. Das wären für mich wesentliche Aufgaben der Kunst und der Kultur. Das ist natürlich schwierig, dass wenn man das überzeitlich bestimmt, weil es natürlich da auch große Unterschiede gibt, weil auch natürlich das, was eine Gemeinschaft sich zum Selbstbild macht, eine Geschichte hat und verschiedene Phasen durchlaufen kann. Ich glaube,
ein Beispiel?
Ich denke, es gab ja lange Zeiten, wo die Kunst eingebettet war in sakrale Handlungen. Und also ich bin ja vor allem in Musik ein fürchterlicher Banause, aber ich mag den Satz, dass der liebe Gott Bach viel zu verdanken habe. Weil
das kann auch so stimmen.
Das gilt auch für mich. Also ich habe mein Verhältnis zu Gott über die Passionen geklärt. Ja. Ja, also das ist wirklich so. Das hat mich zu Glauben geführt.
Ich habe in Italien mal einen Priester kennengelernt, der sagte, wenn die Menschen Musik machen, das ist genauso gut wie beten. Da bin ich völlig einverstanden.
Ja, würde ich auch sagen. Und das ist wieder eine überzeitliche Aufgabe. Es gab halt sozusagen, man kann sagen, ja, der sakrale Ort hat der Kunst einerseits einen Lebensraum geschaffen, hat ihr die Größe verliehen, und zugleich kann man sagen, es hat ihr Fesseln angelegt, weil natürlich das Gotteslob immer noch dem Ganzen übergeordnet war. Wobei jeder gute Künstler auch wusste, wie er
ganz genau
sich selbst auch noch zur Geltung bringen konnte,
ja,
dass das schön ist.
Die Botschaft noch einschleust.
Ja. Ganz genau. Also das ist alles der Fall, ja. Ich glaube, dass da natürlich sozusagen kulturelle Grundentscheidungen im Hinblick auf das Transzendenz, auf den Transzendenzbezug Rahmungen waren, die auch für die Kunst maßgeblich waren, im Rahmen dieser Gemeinschaften. Dann haben wir natürlich nihilistische Konstellationen, wo das keine Rolle spielt. Auch da kann Kunst zur Selbstvergewisserung und Selbstvergegenwärtigung unserer Existenz einen Beitrag leisten, was natürlich entsprechend schwieriger ist. Also ich bekenne mich zu einem sehr konservativen Kunstbild, möchte ich jetzt mal sagen. Für mich hat das durchaus was mit Können zu tun. Es darf auch schön sein, es darf Relevanz haben.
Ja, ja.
Bringe ich mich hier in Schwierigkeiten?
Nein, aber es ist schon fast das nächste Thema.
Ja, okay.
Ich bin nicht ganz Ihrer Meinung, aber das sage ich gleich. Nur,
vielleicht habe ich die auch noch nicht hinreichend dargelegt.
Dann weiter.
Nee. Also jedenfalls, wir waren ja erstmal dabei, dass wir mit überzeitlichen Aussagen vorsichtig sein müssen, weil die
okay, widersprochen habe ich bei dem Moment, dass Kunst und Schönheit zusammengehen. Da habe ich
nein, dass sie schön sein darf.
Also darf sie, natürlich darf sie.
Ich glaube nicht, dass sie sein
aber
muss.
Muss es nicht.
Genau. Aber ich finde, also vielleicht darf ich das erklären, weshalb ich das. Ich glaube, dass die Kunsten sich ein großes Problem eingehandelt hat, zum einen durch die Subjektivierung, dass sie gesagt hat, also ist das sozusagen das Schönheitsempfinden des Geschmacksurteils, wie Kant das genannt hat, das ist das Kriterium für Kunstschönheit. Damit habe ich es sozusagen in die Vermögen des Einzelnen überlassen und habe dabei aber auch die werkseitigen Kriterien für Kunst für nachrangig erklärt.
Der Töpferkurs als Beispiel.
Ja, okay. Genau. Das sind genau die Punkte. Also ich würde halt sagen, es muss halt werkseitige Qualitätskriterien geben. Das wäre mein Aspekt. Und dann hat man sich noch ein Problem eingehandelt, indem man sowas wie einen Gedanken des Fortschritts in die Kunst eingeschrieben hat, im Sinne einer Überbietung und einem Zwang zur Avantgarde gewissermaßen, die dann irgendwann sich selbst verzehren musste. Und das war vielleicht das große Problem, dass die Kunst dann, sie war immer schon selbstreflexiv. Also es gab bei Shakespeare immer auch das Theater im Theater, aber irgendwann wurde sie selbstreferenziell. Das heißt, sie hat dann vor allem ihre Darstellungsmittel zum Thema gemacht, hat sich auf sich selbst bezogen und hat dabei aber völlig aus den Augen verloren, dass sie es dass sie es auch mit Dargestellten zu tun haben muss, dass es da Wertkriterien geben könnte, die auch auf der Ebene eine Rolle spielen können. Und dadurch ist sie eigentlich in eine Sackgasse geraten, würde ich sagen, die sie dann anfällig gemacht hat für außerästhetische Qualitätskriterien, nämlich also den Markt. Das ist ein großes Thema, dass wir da also jetzt sowas wie Angebot und Nachfrage zum Qualitätskriterium erklären. Was sollen wir auch machen, wenn wir keine innerästhetischen Qualitätskriterien haben? Und das andere Problem ist für mich die Ideologisierungsanfälligkeit, dass wir also jetzt plötzlich sagen, wir dürfen jetzt keine klassische Musik mehr hören, sofern die Instrumente aus seltenen Tropenhölzern hergestellt wurden. Oder solange wir nicht eine transsexuellen Quote in Orchestern haben. Und so. Also diese Beispiele gibt es ja tatsächlich. Yeah. Oder wenn ein Pianist sich möglicherweise in Sachen Corona kritisch äußert, dann ist der vielleicht auch nicht mehr akzeptabel. Also das sind einfach Dinge, die Kunst in große Schwierigkeiten bringen und ihnen auch die Möglichkeit rauben, das zu sein, was sie sein könnten oder müssten.
Mhm. Ja, und Sie sehen, die Frage schließt an, was darf die Kunst und was muss sie?
Ich glaube nicht, dass die Kunst außerhalb aller ethischen Kriterien anzusiedeln ist. Da bin ich auch konservativ. Ich mach das mal mit Schleiermacher. Ich glaube, dass sie zu den großen Daseinssphären einer jeden Kultur gehören, neben der Politik, neben dem Glauben, neben der Wissenschaft, neben dem Wirtschaften. Und dass sie aber eingelassen ist in die Frage nach der Idee des Guten. Dass auch die Kunst der Idee des Guten verpflichtet ist und deshalb darf sie nicht alles, was aber nicht heißt, dass sie ein ideologisches Instrument zum Transport von hypermoralischen Imperativen ist, aber sie ist, ich denke, sie hat eine Verantwortung. Sie ist verpflichtet, das Leben des Menschen im humanen Raum zu ermöglichen und zu verwirklichen.
Wir haben ja im Moment
ein... Wie darf ich das konkretisieren? Also es gibt ja gerade die Avantgarde hat im Theater, wir haben über die 68er gesprochen, sich sehr beteiligt an vermeintlich emanzipatorischem Abarbeiten von kulturellen Lasten und hat sich die Geste der Enttabuisierung zu eigen gemacht. Das heißt,
darauf wollen Sie, ja.
Ja, so. Okay. Und hat dann also wirklich Gericht gesessen über allen möglichen Traditionen und hat dabei... aber gemerkt, dass sie eigentlich eine Lebensquelle, ein Daseinsfundament verramscht. Calixto Beto fällt mir gerade ein. Bitte?
Calixto Beto.
Sagt mir jetzt nichts.
Hannover.
Ja?
Hannover Staatsoper. Furchtbar. Also ich mochte ihn nicht. Und viele Menschen mochten ihn nicht. Und die Menschen, die nicht mochten, wurden sehr schnell als reaktionär abgestempelt. Also ich hatte mal eine Diskussion, wo seine Inszenierungen mit denen von... ich weiß nicht, Zeffirelli verglichen worden. Zeffirelli macht eine Inszenierung der Traviata in historischen Kostümen und mit Plüsch. Und das gilt dann als veraltet und das geht gar nicht. Und das andere ist immer mit Blut und Nacktheit, Aggression,
genau.
Gewalt, Sex, alles, was man sich vorstellen kann. Und man wird abgeschreckt. Ich weiß nicht, ob die Katharsis-Funktion so einsetzen kann. Ich bin da etwas subtiler drauf. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, die Inszenierungen sind manchmal so sehr auf Brutalität und Enttabuisierung ausgelegt, dass man würde ja fast sagen, wenn man es schwer verdauen kann, haben sie ja den Nerv getroffen, aber man trifft auch irgendwie Feingefühl und man trifft irgendwie ein gesundes Gefühl für Maß. All diese Gefühle werden ja auch getroffen und unangenehm getroffen, finde ich.
Und das, sagen wir mal, hinter der verschlossenen Tür einer bürgerlichen Familie das eine oder andere Schwierige passiert sein könnte, das muss ich nicht jedes Mal im Theater sehen. Also sozusagen, dass wir ein affirmatives Verhältnis zum Thema Liebe, zum Thema Kultur, nicht auch, dass das im Grunde ein Tabu geworden ist. Das Interessante ist, dass die Enttabuisierung ja selber neue Tabus errichtet hat.
Natürlich.
Ja? Und das sind... Also ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, aber ich glaube, dass der Furor dieser avantgardistischen Überbietung und des Tabubrechens irgendwann an ein Ende gekommen ist. Die Popkultur versucht das immer noch krampfhaft aufrechtzuerhalten. Wir haben inzwischen alle Tabus gebrochen und sind zu... Ja, aber wir errichten neue, das ist ja das Interessante, also dass man also ja gerade diese Imperative von Vielfalt und Anders und das Lob des Andersseins ja nur bestimmte Formen von Vielfalt und Anderssein zulässt und andere Lebensformen für völlig unzulänglich erklärt. Das hat der Roger Willemsen mal irgendwann so schön gesagt, also es wäre ein großes Tabu, etwa in einer Talkshow auszusprechen, dass man Robert Musil liest. Ja, also das... Ja, also ich meine, ich kann jetzt hier wirklich über alle, nein, werde ich nicht, bitte keine Sorge, aber irgendwann hat man wirklich auch alle sexuellen Perversionen mal ans Licht gezerrt und jeden Swingerclub besucht mit Michelle Welbeck. Also wir hatten es dann tatsächlich alles mal. Und wo ist da der Gewinn? Also außer, und das ist der Punkt, einfach außer einer Vergiftung der Lebensquellen. Und da würde ich halt sagen, eine Reflexion ist
der Kuh. Die Aktionisten fallen mir noch ein.
Ja, ich weiß nicht. Ich bin, wie gesagt, ich bin da fürchterlich ungebildet, aber ich habe irgendwie alles schon mal gesehen und dann irgendwie Männer in Frauenkleidern und all nackt.
Wie eine Aktionistin ist.
Dann sagen sie es mir noch genauer. Oder nee, ersparen sie es mir. Was ich damit sagen möchte, ist die Frage, es kann und darf Kunst alles? Und ich würde sagen, nein, sie darf nicht alles. Also zum einen, um selber Kunst zu bleiben. Manchmal ist sie einfach auch leere politische Geste und verrät sich auf ästhetischer Hinsicht und sie verrät sich in ethischer Hinsicht. In moralischer Hinsicht darf sie alles. Also sie darf die Sitten reflektieren und von mir aus auch transzendieren. Aber sie darf das nur im Namen einer Ethik, die höher ist und auf der Idee des Guten bezogen ist.
Mir fällt eine Anekdote ein. Wir hatten bei einem unserer Hauskonzerte, als es noch gab, hatten wir zu Gast Mary Bauermeister. Das ist eine der beiden Frauen von Stockhausen. Und sie ist Künstlerin, einfach eine große Künstlerin durch und durch. Und die hat einen schönen Satz von sich gegeben. Sie hat gesagt, konservativ ist die neue Avantgarde. Hätte ich nie erwartet von ihr, hat sie aber gesagt.
Darf ich einen kleinen Werbeblock schalten? Es gibt ein großartiges Fotoband über ihren Garten, den der Thomas Köster fotografiert hat, der auch Erwin Happke fotografiert hat, der auch davon träumt, dafür einen Band zu machen. Ich würde auch sagen, dass wir da in eine andere Konstellation zur Geschichte kommen, weil wir haben im Grunde jetzt alles verschlissen. Wir haben, also es ist wie das Dogma und die Skepsis. Die wirken zunächst mal wie Gegenspieler, aber jede Skepsis ist angewiesen auf jemanden, der was behauptet. Und in dem Moment, wo nichts mehr behauptet wird, ist auch der Skeptiker ziemlich am Ende. Und genauso ist es mit der Enttabuisierung, wo es nichts mehr gibt, was man enttabuisieren kann, fehlt auch der Gegenspieler. Und insofern glaube ich schon, dass wir das bewahren. Und das ist ja eben nicht die Reproduktion des Reaktionären, sondern das ist tatsächlich ja eine Vergegenwärtigung im Hinblick auf Ansprüche, die mal gegolten haben, die wir nicht preisgeben dürfen. Das scheint mir die Aufgabe auch der Kunst zu sein, diese Ansprüche zur Geltung zu bringen.
Interessant. Sehr, sehr gut. Ich denke gerade an ein Zeitphänomen. Ich spreche von der Cancel Culture. Und ganz konkret, Emil Noldes Bilder wurden abgehängt, ich glaube im Kanzleramt oder auch an anderen Stellen. Er war ja NSDAP-Mitglied. Er hat aber durchaus seine Repression erlebt. Davon zeugt der Zyklus der ungemalten Bilder. Und das war so der Punkt, wo ich mich wirklich fragte, ob man so sehr den Menschen und seine Gesinnung in den Vordergrund drängt oder ob die Kunst nicht für sich spricht. Wir haben das Wagner-Problem zum Beispiel, also mit seinem auch sehr zeittypischen und leider sehr heftigen Antisemitismus, den niemand gutheißt. Also ich kenne zumindest niemanden, der sagt, nö, ist völlig in Ordnung, das ist antisemitisch.
Ich höre Wagner wegen seiner judenfeindlichen Überlegungen. Die Musik finde ich scheiße. Das war Ironie, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Bitte nicht aus dem Kontext reißen. Oh mein Gott, was habe ich gesagt?
aber ist es so?
Niemand
ist... Ich denke nicht daran, wenn ich Wagner höre. Seine Musik steht doch für sich.
Ich versuche es mal nochmal von der anderen Seite aufzurollen. Wen würden wir denn das Recht aussprechen, sich künstlerisch zu äußern? Da bleiben doch nur noch die Götter und die Babys. Ja, also wenn wir wirklich die unbefleckte künstlerische, ästhetische Äußerung hätten, dann hätten wir Götter und Babys, die wirklich berechtigt wären. Das sehen wir in der Politik. Also warum sind gerade diese kleinen Mädchen plötzlich die politischen Hauptakteure, weil die noch nicht so viel Schuld auf sich laden? Also Greta zum Beispiel oder diese ganzen anderen Mädchen, die gerade als Unschuldssignal politisch instrumentalisiert werden und auch nur Träger von anderen Ideologien sind. Und das Problem ist, wenn wir sagen, also jeder, der irgendetwas Menschliches und Menschsein heißt schuldig werden, heißt Menschen eingebunden heißt werden in diese ganzen Geschichte, wenn wir denen das Recht, sich zu äußern, entziehen, ja, bleibt erstens nichts mehr über, denn wir werden bei jedem etwas finden. Und das Zweite, und den Punkt muss ich noch machen, die Kunst wäre stinklangweilig. Weil doch genau diese ganzen Brüche und diese krummen Wege, diejenigen sind, die Ambivalenzen zum Ausdruck bringen, die gerade auch von der Not des Kunstschaffens erzählen, aus den Verstrickungen heraus. Also ich möchte damit sagen, wenn ich das Werk schätze, ist damit doch die Person jetzt nicht aus ihren Verfehlungen heraus befreit und heilig gesprochen. Also nur, ich möchte das von Nietzsche gerne nochmal aufrollen. Er hat in seinen Überlegungen über den Nutzen und Nachteil Historie für das Leben sich ja Gedanken gemacht, wie wir mit der Geschichte umgehen können, hat verschiedene Formen der Geschichtsschreibung gegeneinander gehalten, also diese monumentalische Geschichtsschreibung, die das Große würdigt und die kleinen Hintergründe der großen Männer gerne verschweigt, um so ein Monument errichten zu können, hat aber auch gezeigt, dass es sehr gefährlich ist, wenn wir eine kritische Geschichtsschreibung hochhalten, nämlich die kritische Geschichtsschreibung, die jetzt in jedem eigentlich nochmal den kleinen Blutfleck und den Schuldfleck sucht und damit alles zurückweist.
Ich muss einhaken.
Ja.
Ich wollte das vorhin schon sagen. Es heißt nämlich, werdet wie die Kinder, aber nicht bleibet wie die Kinder.
Ja.
Wir dürfen das nicht. Das dürfen Sie weiter.
Erstens, ja. Aber um diesen Punkt der kritischen Geschichtsschreibung. Also Nietzsche sagt, wann ist die Kritik der Tradition legitim? Sie ist legitim für den Leidenden. Es gibt Traditionen, die uns so beengen und überfordern, dass sie unser Leben ersticken. Und dann ist es gut, genau daran auch die Axt zu legen, indem ich gucke, wo ist der Ursprung dieses Leids und wie kann ich das beseitigen. Und zugleich sagt er, es ist was Unglaubliches gefährlich ist, kritisch mit dieser Geschichte umzugehen, weil das natürlich Lebenswohnungen sind, die wir uns damit entziehen. Und wenn wir genauer hingucken, werden wir in jeder geschichtlichen Konstellation eigentlich Schuldelemente entdecken. Also alles das, was uns gerade umgibt, jede Lebensform ist im Grunde mit Schuld und Blut aufgeladen und wir würden uns sozusagen in ein kulturelles Vakuum begeben müssen, wenn wir all das, was irgendwie schuldbehaftet ist, canceln wollten. Nicht nur die Person, sondern auch die Lebensform. Ja, hinter jeder Idee steckt irgendwie eine schmutzige Geschichte. Und es ist gut, dass wir diesen Schmutz auch vergessen, weil wir sonst gar nicht leben könnten in unseren Ideen. Aber das ist kein Einwand gegen die Ideen, sondern das ist einfach vielleicht der Geburtsschmerz jeder historischen Konstellation, dass so etwas wie Verwerfungen, Gewalt und Schmerz dabei eine Rolle spielt. So zumindest Nietzsche. Das Problem ist nämlich, in dem Moment, wo wir etwas einer Kritik aussetzen und uns diese Lebenswohnung damit berauben, haben wir ja stattdessen nichts Neues, in das wir einziehen können, denn das wird sozusagen uns nur als Attrappe auch sichtbar. Und es hat nicht dieselbe Bindekraft wie etwas, was aus langer Zeit existiert. Da sind wir wieder bei Montaigne, der sagt, wenn wir zurückgehen sozusagen an die Quelle der Dinge, die entstanden sind, ist alles relativ klein und bedeutungslos und erst da, wo es der breite Strom ist, ist es in der Lage, uns zu tragen. Das heißt, die Geschichte braucht auch erstmal sowas wie eine Anreicherung. Die braucht Geschichte. Ja, das ist der schöne Gedanke, auch der Duft der Zeit, also von Hans zum Beispiel. Sie muss sich anreichern, sie muss aufgeladen werden, bis sie sich sedimentieren kann in Hinblick auf die Trage- und Orientierungskraft, indem es ein selbstverständlicher Horizont, eine Heimat wird. Und wir ererben viele Geflogenheiten, Bewandtnisse, Sinnhorizonte, die wir uns gar nicht vor Augen führen, weil sie uns tragen wie Selbstverständlichkeiten. Und in dem Moment, wo wir aber jetzt plötzlich sie tribunalisieren und wie eine Inquisition über diese Dinge herziehen, entziehen wir uns gleichzeitig dem Boden, auf dem wir noch stehen können und geraten in eine kulturelle Situation der radikalen Entwurzelung, wie wir sie kennen aus Kulturen, die sowas wie kulturelle Säuberung vollzogen haben, etwa in China, aber auch totalitäre Regime und so weiter, die sowas wie kulturelle Kriegsführung gegen die eigene Bevölkerung begangen haben und denen also verordnete neue Feiertage, neue Rituale und so weiter. Aber die Bindekraft einer verordneten neuen Sprache, eines neuen Rituals, ist nicht so wie das, was wir aus der Historie übernommen haben. Und insofern bitte jetzt nicht missverstehen. Ich bin jetzt nicht dafür, dass das Konservative um des Konservierens willen zu feiern, sondern einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht in dieses kulturelle Vakuum begeben, weil wir da in der Hinsicht ideologisch sehr anfällig werden und auch sehr als entwurzelte Menschen eine sehr, sehr prekäre Lage geraten. Und das sehe ich tatsächlich momentan, dass viele unserer Lebensquellen durch einen hyperkritischen Furor vergiftet sind. Das ist sozusagen die dritte Tendenz, die wir jetzt mit der Kunst diskutieren müssen, die es einfach sehr, sehr schwierig macht. Ich sehe darin auch eine Chance, weil sie möglicherweise auch neu geboren werden könnte, so wie der Phönix aus der Asche. Können wir vielleicht nochmal gleich drüber nachdenken, aber im Moment sieht es ziemlich elend aus. Nee, ich kann das begründen. Das ist, glaube ich, jetzt nicht einfach nur eine Hoffnung oder das Pfeifen im dunklen jetzt Keller. Jetzt? Okay. Also ich glaube, dass das diese Form der Selbstvergegenwärtigung in der Conditio Humana gefordert ist, dass wir, also solange wir Hände haben, werden wir versuchen, einen anderen zu berühren. Solange wir Lippen haben, werden wir die Lippen des anderen begehren. Und solange wir irgendwie sinnliche Wesen sind, die ausgerichtet sind auf Welt, werden wir auch unsere Hände dazu gebrauchen, Kunst zu schaffen und etwas auch wertschätzen, was diese Qualitäten hat. Also ich glaube, das liegt in der Conditio Humana und ich glaube, dass wir einen gewissen Überdruss an diesen Dingen auch erleben. Das ist sicherlich auch eine Folge der inflationären Ästhetisierung der Lebenswelt, der kulturindustriellen Bewirtschaftung dieses Sektors durch Popkultur und so weiter, dass wir auch da den Geschmack verloren haben für all das. Und dass dieser Überdruss, eigentlich, wir haben ja so eine, gerade durch die Inflation, wirklich viel zu viel an Ästhetischem und zugleich sind wir komplett anästhesiert. Ja, dass wir einfach gar nicht mehr auch empfänglich sind für das Schöne, dass wir keine Heimweh haben mehr nach dem Echten, weil alles irgendwie virtuell überlagert und
mit Kinderlieder.
Kinderlieder, ja, so, und dann gibt es ein Kinderlied, was mich dann wieder zu Tränen rührt. Oder ich habe auch auf dem Weg hierher überlegt, was sind für mich Kunstereignisse? Klar, das sind das große Konzerte, die ich gesehen habe, es ist aber auch das kleine Vorspiel in der Musikschule, genau. Wo da jemand sitzt, genau. Und in dem Moment laufen mir die Tränen runter, auch, weil ich genau weiß, ja, das ist es, um das es geht. Das andere sind sicherlich Stilisierungsformen und Formen höchster Kultivierung, die gewaltige Anerkennung, aber das ist im Grunde das eigentlich nur, das wird, das ist dasselbe, was hier passiert, nur eben in einer viel roheren Variante, die aber auch zugänglicher ist und auch den Schmerz dieser Produktion nochmal spürbar macht. Also ich glaube, das ist unkaputtbar.
Was ist mit Ihrer Kunst? Sie schreiben ja Gedichte und ich hatte gehofft, dass Sie was mitbringen und Sie haben was dabei. Ja?
Wie es der Zufall will.
Ja, gut.
Ich schäme mich ein wenig.
Überwindung.
Ja, das ist aus dem Zyklus Atemwege, der im letzten Sommer entstanden ist. Ich habe da mich ein bisschen an Paul Celan angelehnt mit der Atemwende. Und es geht eigentlich um das Sprachmaterial, was im Zusammenhang mit der Lockdown-Kommunikation hochgespielt wurde. Das habe ich versucht, ein bisschen ästhetisch zu reflektieren. Das wird man merken. Aber ich bin jetzt ein wenig verunsichert. Ich lese es erst und sage dann was dazu, um mich nicht mit fremden Federn zu schmücken. Dunkelziffer. Zu Füßen legte der Frühling mir sein Band. Wir waren Fremde. Wir lobten die Ferne und leerten die Blütenkelche. Wir schwärzten das Sonnengeflecht und weilten nicht mehr unter Menschen. Wir waren tot und mussten atmen. Ist angelehnt an ein Gedicht von Paul Celan, das tatsächlich Corona heißt. Und wer mag, kann das mal raussuchen und die Parallelen und Unterschiede herausarbeiten.
Ist eine unglaublich gute Komposition. Ich habe hier von Ihnen die zweite Welle. Das wage ich jetzt zu lesen, ja, ich hoffe. Das wird Ihnen passen, gefallen. Es reifen die Früchte am Bodensee und mit lauterem Atem bauscht die Segel der letzte August. Ich schwimme noch dreimal ums Boot, türkis strahlt das Wasser aus Licht und sacht wiegt die Welle den Rumpf. Am Ruder sitzt Konrad mit Strohhut. Wir sprechen von Nixen und Engeln. Nah ist die Ernte und über uns zieht wortlos der Zeppelin. So schön.
Und jetzt lesen Sie bitte noch am Horizont. Das ist auch was sehr, sehr Schönes, das Eigene aus dem Mund eines anderen zu hören.
Am Horizont. Die Sonne erlischt und entstirnt, kehrt der Himmel der Erde den Rücken. Ein Feuer umgibt die Lichtung mit Schatten. Dahinter liegt röchelnd der Gott. Noch glimmt stolz das Menschenauge, als auch die letzte Flamme vergeht. Bodenlos liegen die Dinge nun nicht beisammen und auch nicht getrennt. Fassungslos wartet die Zeit und zerstreut, sprachlos entbindet das Wort ein Geräusch. Das ist ergreifend.
Dankeschön.
Das ist großartig. Ich wusste das nicht, dass Sie so intensiv schreiben.
Ich zeige das auch sonst keinem. Das bleibt ja auch unter uns, oder?
Niemand kriegt das mit. Aber es ist...
Ja, da geht es ums Ganze. Also,
ja, es geht ans Eingemachte, ja.
Wenn ich zu dem am Horizont was sagen darf, also es ist meine Interpretation, das kann man auf der Bildebene natürlich übertragen und hat man sehr beklemmende Erfahrungen irgendwie von Weltende. Ich lese es als Abgesang auf die Philosophiegeschichte. Also wir haben am Anfang die Sonne, die bei Platon das lichtspendende Prinzip ist, das uns zusammenspannt und den Raum schafft, der uns zueinander bringt und die Dinge ersichtlich macht. Das ist ja das Schöne am Sonnengleichnis, dass wir die Erkenntnis nicht als Leistung des Hirns oder des Geistes betrachten, sondern dass die Offenbarkeit der Dinge, die Lichtung durch die Sonne schon vollzogen ist und wir nur noch auflesen, und das Denken ist ein vernehmendes Denken. Ja, das ist sozusagen, das ist die erste Gewähr dafür, dass wir in einem schützenden, erschlossenen Horizont leben. Und diese Sonne aber, die erlischt, die geht unter, und was bleibt, ist das Feuer, das ist sozusagen das irdische Licht. Da sind wir dann zurück in der Höhle, praktisch bei Platon, und da haben wir aber auch die Schatten. Und hinter den Schatten haben wir den Gott als derjenige, der noch Gewähr hätte geben können für stabile Horizonte. Ja, und dann auch das Feuer ist noch was Objektives, was uns teilt und versammelt auf der Lichtung. Und dann bleibt das Menschenauge, das wir bei Kant haben, wie das Lumen Naturale, die Flamme des Denkens. Aber auch die ist philosophiegeschichtlich geschändet, wenn man das möchte. Bitte, da bin ich jetzt bei meiner Kritik der Postmoderne, also die Grundlagen auch dieses Subjektdenkens sind ja auch erschüttert worden, weil das Subjekt nicht als ursprüngliches und gewährleistendes für die Garantie von Wahrheit und dem Guten mehr fungieren könnte. Und was passiert ist, die Aufkündigung aller Horizonte, was zu einer Zersplitterung der Welt führt, zu einer Fragmentierung. Aber diese Fragmente sind nicht mehr Bruchstücke von etwas, sondern sie sind Bruchstücke ohne ein Etwas, auf das sie sich beziehen. Das sind sozusagen diese wirklich starken kulturskeptischen Verletzungen und Irritationen, die uns in eine Unsicherheit geführt haben, die ich, ja, so interpretiere ich jetzt diesen Text. Ich habe den natürlich nicht geschrieben, ich kodiere jetzt irgendwie so einen Gedanken, ja. Also wie das im Deutschunterricht immer so, was will uns der Dichter damit sagen? Der sitzt an seinem Schreibtisch und sagt irgendwie, Krieg und Drogen sind schlimm, dann schreibt er einen Text, versteckt Ostereier drin, und dann muss im Deutschunterricht, muss der Schüler die Ostereier suchen und kriegt dann eine Belohnung, wenn er es gefunden hat. Also so ist es ja nicht. Aber so ist meine Deutung. Also es ist wirklich eine Horizontverengung und eine Horizontsplitterung, die sich da vollzieht und die uns eigentlich zunächst mal ratlos in einer Situation der Unsicherheit und Desorientierung stehen lässt.
Ich habe einen Gedanken dazu. Ich stehe der Gestaltpsychologie sehr nahe. Und Sie wissen ja, die Gestaltpsychologie beginnt bei Aristoteles. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile und zieht sich als Gedanke durch die gesamte Menschheits- oder Philosophiegeschichte. Wir haben Analogien, Christian von Ehrenfels, die Melodie ist mehr als die Summe ihrer Einzeltöne und so weiter. Und was ich gerade gelesen habe, ist ein Ganzes. Selbst wenn Sie Splitter darstellen wollen, gelingt Ihnen ein Ganzes, weil es so viel Wissen, Leidenschaft und Demut in sich trägt, dass sie es gar nicht schaffen, die Gestalt zu brechen. Die ist kraftvoller, als sie das wahrscheinlich
Und das ist, um Gottes Willen, das ist ja das, weshalb ich gesagt habe, dass sich dieses Werk, das in seiner Form dann stillsteht, eine Vollendungsgestalt auch darstellt, dass das für mich ein Trost und eine Kraftquelle ist, die mich mit den weltlichen Zersplitterungen wieder versöhnen lässt und mir auch dann mich zurückkehren lässt dahin. Oh Gott, ich mache mich ja völlig nackig, glaube ich, was mein Seelenleben angeht, wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber das ist ja genau, das ist auch dieses Element, das, was ich in ein Gedicht bringen kann, was ich auf einen Begriff bringen kann, das hat dann Gestalt. Und das schützt mich, genau. Ja, und hoffentlich keine erzwungenen Gestalt.
Nein, eine zwingende, das ist das Wunderbare daran. Es gibt ja die Diskussion in der Kunst, also mir fällt zum Beispiel jetzt Zeit Formli ein, wo man ins Museum geht und sagt, was, die Krakelei, das kann ich auch. Und dann ist es aber keine Kunst, es ist Krakelei. Aber wenn Zeit Wombly das krakelt, dann ist es Kunst. Weil er halt die Kraft hat, diese Gestalt zu schaffen. Und man könnte jetzt sagen, ich kann auch Gedichte schreiben. Kann aber nicht jeder. Ich kann es nicht. Und deswegen ist das, was Sie geschrieben haben, vollkommen, da haben Sie vollkommen recht. Ich darf das mal von außen so mit bewerten.
Ich sage, das ist mal in aller Bescheidenheit. Vollkommen heißt eine Vollendungsgestalt, die mir möglich war. Also da weiß ich auch um meine Grenzen und würde mich niemals in die Reihe jetzt von wirklichen Literaten stellen. Aber es ist das, zu dem es zur Ruhe gekommen ist, in meiner Arbeit. Und das ist, meine Arbeit ist dann auch sicherlich auch eine dienende gegenüber dem. Also ich weiß nicht, wie das ist, wenn Sie was Schöpferisches tun. Ich habe immer das Gefühl, das Werk ist immer schon fertig. Ich muss es nur noch vollbringen. Also es ist so, ich merke genau, jetzt muss ich noch mal ran. Jetzt
war schon drin, der David, ne?
Genau. Ich hole es raus. Und ich muss also das entfernen, was überflüssig ist und muss dem anderen eine Gestalt geben. Und das gelingt mal besser und mal schlechter. Aber da bin ich auch nicht alleiniger Urheber. Also es ist ja das, man müsste viel mehr über Musen nachdenken zum Beispiel. Also die Anrufung der Musen ist ja ein ganz wichtiges Thema auch in der antiken Kunst. Ne? Also ob wir da jetzt bei...
Das ist ja das Leitbild unseres Hauses. Sie kennen unseren Fries.
Tanz nein.
Tanz der Musen
nein.
auf dem Helikon, wenn man reinkommt.
Ja.
Tanz der Musen auf dem Helikon. Hm. Das hat Helmuts Großvater Hugo Henn nachmachen lassen. Das ist natürlich nicht das Original, das hängt im preußischen Kulturbesitz, aber es ist eine sehr gelungene Kopie von Thorwaldsen. Schreiben Sie bloß weiter, um Himmels Willen. Ja,
ja, wobei, das. Dankeschön, aber es lässt sich natürlich auch nicht zwingen. Es verdichtet sich natürlich auch und ist auch Ausdrucksnot, die da zum Vorschein kommt. Und das letzte Jahr war ja eine Zeit der sozialen Isolation. Also ich habe sehr viel geschrieben in der Zeit, einfach weil ich wenig Gelegenheit hatte zu sprechen über diese Dinge. Und dadurch kam es zu diesen Verdichtungsformen. Ja. Ja, also man wird sicherlich nach meinem Tod vieles im Nachlass finden, worüber dann jemand sich ärgern darf. Aber mich drängt es nicht nach Öffentlichkeit mit diesen Dingen.
Das ist interessant. Braucht denn die Kunst Öffentlichkeit? Das
glauben Sie. Ja, absolut.
Braucht sie schon, ne?
Ja, und sie vollzieht sich, ich denke, das merkt man, also ich fange mal an bei einem sehr trivialen Beispiel, etwa beim Fußball, der mit dem Kunst das Spielerische gemeinsam hat. Das ist sicherlich eine vulgäre und zezensische Weise des Spiels, wobei man jetzt gerade sieht, dass in dem Moment, wo das Publikum fehlt, das Ganze nicht dasselbe ist, als wäre dem Spiel die Seele geraubt. Und das Publikum ist ja eben nicht nur konsumierender Zuschauer dessen, was das Spielwesen ausmacht, sondern es ist Bestandteil des Spielwesens. Der Mitvollzug des Ganzen ist dort entscheidend. Und wir haben in meinen Augen schreckliche Verengung, indem wir immer vom Rezeptionsverhältnis als einer isolierten Begegnung von Werk und Rezipienten ausgehen. Und was dabei völlig unterschlagen wird, ist, dass eingebettet ist in einen tiefen Sozialzusammenhang, der immer mitgedacht ist. Das Werk entstammt eigentlich einer Sozialdimension, es entstammt einer Geschichte. Niemand schafft aus dem Nichts die Creatio ex nihilo. Das ist das, was die Götter tun. Wir alle setzen uns auseinander mit einer Geschichte der Formen, mit einer Geschichte der Sprache. Niemand hat seine eigenen Worte, sondern wir haben sie von unseren Müttern geschenkt bekommen und von unseren Vätern. Und insofern ist das Werk schon in seiner Entstehung eingebettet in einen großen Sozialprozess. Womit ich nicht sagen möchte, dass der, so nach einer postmodernen Vorstellung, dass die Künstlerin oder der Künstler bedeutungslos wäre, sondern nur so eine Durchgangsstation dafür, das möchte ich nicht sagen, aber gleichwohl, wir haben eine Einbettung in eine Sozialsituation. Und auch das Rezipieren ist eigentlich eine sehr soziale Konstellation, weil wir immer schon im Fokus einer geteilten Aufmerksamkeit sind. Als Phänomenologe würde ich von Kointentionalität sprechen. Also es ist nicht so eine isolierte Richtung auf das Werk, sondern wir sind immer schon offen für das Ereignis im Hinblick auf es zu teilen. Wenn Kant sagt, das Geschmacksurteil kann keine logische Allgemeinheit beanspruchen auf der Wege der Argumentation, aber hat immer schon eine Sozialdimension, weil ich es jedem anderen anmute. Das, was ich schön finde, das musst du doch auch toll finden. Das zeigt eigentlich, dass der private Genuss, also als Beraubung dieser Gemeinschaftsphänomene, nur ein defizienter Modus des Kulturgenusses, also eine Trauer- und Schwundform ist das Isolierte, sich der Kunst zu wenden. Natürlich gibt es gerade bei Literatur, ich lese alleine, das ist schon klar, aber ich bin doch dann eingebettet in ein Gespräch mit dem, der es geschrieben hat, mit dem, dem ich das dann teilen möchte. Und insofern würde ich sagen, ist da eine Form von Gemeinschaft immer schon auch mitgedacht und mitintendiert.
Ja, Thomas Mann fällt mir ein, der seine Tagebücher natürlich so geschrieben hat, dass sie irgendwann veröffentlicht werden. Das war ja klar. Das sind ja literarische.
Darauf darf nicht jeder hoffen. Ja. Ich schreibe sie auch so, aber ich gehe nicht davon aus.
Was lesen Sie denn gerade?
Was lese ich gerade? Ich habe gerade vollendet ein unglaublich spannendes Buch, was die Geschichte meiner phänomenologischen Vorfahren rekonstruiert. Ich habe den Autor dummerweise jetzt nicht geläufig, für einen Belgier, dessen Namen auszusprechen ich jetzt auch nicht in der Lage wäre, weil er, glaube ich, einen flämischen Namen hat. Es heißt der Philosoph und der Pater und erzählt, wie Hermann Leo van Breda eigentlich den Husserl-Nachlass aus Freiburg nach Löwen gebracht hat und dort mal über mehrere Umwege dafür gesorgt hat, dass wir heute einfach das Werk Husserls vorliegen haben, in der jetzigen Form der Husserlianer und vielem anderen mehr. Und das klingt jetzt ganz schrecklich langweilig wahrscheinlich für jemand, der sich nicht dafür interessiert. Also zum einen sind das meine Vorfahren. Also das ist eben auch, wenn ich jetzt mich mit Husserl beschäftige, dann tue ich das als jemand, der bei einem Schüler eines Schülers von Husserl das Denken gelernt hat. Also es ist eine Art Familiengeschichte, die ich dann lesen kann. Und das andere ist eben auch, dass das Zeitgeschichte darstellt. Wir haben die schlimme Zeit des Nationalsozialismus, der Zerstörung von Kultur und Wissen, nur eben weil es eben ein jüdischer Denker war. Wir haben auch die beneidenswerte und bewundernswerte Leidenschaft dieses Hermann Leo van Breda, der sich um die Witwe Husserls gekümmert hat, der sie versucht hat zu verstecken vor dem Zugriff der Nazis. Da geht es um Edith Stein und die Rolle, die sie da gespielt hat. Also es steht hinten auf dem Klappentext, ich weiß nicht, ob man dem Buch damit einen Gefallen tut. Es wäre also mindestens so spannend, als würde man ein Echo-Buch lesen oder Dan Brown. Irgendwie so in die Richtung. Also das
geht schon, sind gute Bücher.
Ja, ist okay, aber das weckt vielleicht nochmal einen falschen Eindruck, weil ich gerade so die Nüchternheit, in der das zum Teil auch erzählt ist, für mich was sehr Bezauberndes. Das heißt, ich mag auch so eben die sublimeren Formen des literarisch Anrührenden.
Ja, das ist wunderbar. Ich werde sofort anfangen. Wir kommen so langsam zum Ende, zu irgendeiner Form von Ende, zu einer Zäsur. Wie geht es bei Ihnen weiter? Was wünschen Sie sich und was sind Ihre nächsten Pläne, soweit Sie... Also ich denke immer, wenn ich nach Plänen frage, wie bringt man Gott zum Lachen? Erzähl ihm deine Pläne. Ich habe neulich mit einer Kuratorin gesprochen, die sagte, ich fragte sie, was machen Sie? Und sie sagte, naja, ich plane und verwerfe. Und zwischendurch, ich komme gleich zum Plan zurück, aber ich dachte irgendwie an Sisyphus. Das war ja, ne, in Camus steht ja der letzte Satz, er war ja doch ein glücklicher Mensch. Er wusste immer, was er mit seinem Stein zu tun hat. Ja. Also wir planen und verwerfen. Und trotzdem geht es ja immer weiter. Was sind so ungefähr Ihre Pläne?
Also wie gerade schon angedeutet, würde ich mich gerne um den Nachlass meines Onkels jetzt nochmal verstärkt kümmern und dem eine Lösung zu führen. Das steht in diesem Jahr an. Dann gibt es einiges, was vielleicht nicht in den Kontext dieses Gesprächs passt, aber was ich vielleicht trotzdem gerne erwähnen würde, wenn ich darf. Also durch diese vielen Veränderungen im äußeren Leben haben sich Bereiche verschlossen, aus denen ich bisher Glück und Kraft gezogen habe. Das war vor allem die akademische Lehre. Ich habe ja seit über einem Jahr keinen Studenten mehr gesehen und das habe ich sehr bedauert. Ich habe auch immer gerne Vorträge gehalten. Das findet auch nicht mehr statt. Also digital mag ich halt gar nicht. Was sich allerdings momentan ergibt, ist ein schönes medizinisches Projekt. Da geht es um eine, das klingt jetzt völlig abwegig, hat auch erstmal mit nichts was zu tun, eine Datenbank sämtlicher Infektionskrankheiten. Und ein lieber Freund, der Thomas Lee und ich, wir möchten die weltweit allen Medizinern zur Verfügung stellen, damit die also zum einen den Menschen sehr schnell helfen können, weil sie da die Expertise bekommen. Und weil wir auch hoffen, dass dadurch das Wahrheitskriterium der Heilungsperspektive wichtiger ist als das Geldkriterium oder auch, sagen wir mal, Interessenlagen seitens der Pharmaindustrie und so weiter. Und das glücklicherweise haben wir jemanden gefunden, der uns auch ökonomisch dabei unterstützt, sodass wir dieses Projekt in dem Laufe dieses Jahres verwirklichen werden. Wow. Und das könnte, ich glaube, das ist eine ganz große Zäsur in Richtung Weltgesundheit.
Ja,
Darauf habe ich große Lust. Was damit verbunden sein kann, ist, dass ich bin ein sehr reiseunlustiger Mensch, aber dann auch in andere Erdteile reisen werde, um bei der Realisierung dieses Projekts irgendwie aktiv zu sein. Das ist mir ein wenig unheimlich und zugleich freue ich mich darauf. Ich liebe es, Dinge das erste Mal zu tun. Dann würde ich gerne intellektuell mich diesem Aspekt der Horizontstiftung und Horizontzerstörung widmen. Ich glaube, dass wir Menschen getragen werden von Selbstverständlichkeiten, die man in räumlicher Hinsicht vielleicht Heimat genannt hätte und in anderer Hinsicht dann vielleicht fachlicher Horizont. Und dass wir gerade durch viele kulturelle Brüche momentan sehr irritiert sind im Hinblick auf unsere Lebensform. Und das würde ich gerne begrifflich beschreiben. Da würde ich bei Hannah Arendt nachgucken, vielleicht auch noch bei Hegel, bei Heidegger kann man einiges dazu sagen. Ich glaube, dass wir oft erst im Verlust von etwas die Bedeutung genau verstehen. Und ich glaube, dass wir diese Horizontbrechung, dass wir die verstehen müssen, um auch neue Horizonte aufscheinen zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, mich zu beteiligen an Projekten der Neuformulierung von Bildungsfragen und Wissenschaft. Da wäre ich gerne dabei.
Da bin ich gar nicht so gekommen heute. Ne?
Ja. Auch im Kultursektor, glaube ich, würde ich gerne einiges beisteuern. Ja, ich habe eine Partei gegründet.
Okay, warten Sie. Also, ein paar Minuten noch zu der Bildungsfrage. Das liegt mir sehr am Herzen. Heisenberg hat mal gesagt, man soll die Schüler in Ruhe lassen mit Chemie und Physik, weil das, was sie in der Schule lernen, das nicht in der ersten Woche an der Universität abgehandelt wird. Die sollen lieber Altgriechisch und Kunst und Musik lernen. Das war sein Spruch und ich bin ein großer Fan von Heisenberg, weil er uns letzten Endes vor Augen führt, dass die Welt nicht wirklich messbar ist und dass es mein Wunschdenken ist. Und das verwende ich gerade in meiner Dissertation als Argument, hinleitend auf die Gestaltpsychologie als grundlegende Idee meiner Auswertung. Also ich bin ihm sehr verbunden. Und nachdem er sowas sagte, frage ich mich, wie können wir das Ruder rumreißen, dass wieder echte Bildungsgedanken, Menschenbildungsgedanken in den Unterricht einziehen. Ich wünsche mir das so sehr. Sie sprachen gerade von Ihren Lehrern an der Schule. Ich hatte schon weniger. Also die neue Generation war eigentlich nicht mehr so auf den Diskurs bedacht und auch nicht darauf, wirklich, wirklich nachdenken zu transportieren. Das war schon wenig, aber ich hatte einige aus der älteren Generation. Also einer meiner Lieblingslehrer war der Ulrich Lücke, der später an der RWTH einen Lehrstuhl hatte für Ethik und katholische Religion. Und was können wir tun? Was können wir tun, um wieder Wissen zu verbreiten, Bildung zu verbreiten, Bildung, die uns formt? Nicht Informationsfluss. Ich muss das Gespräch noch ein bisschen weiterführen. Dann hören wir ganz abrupt auf. Aber darüber möchte ich noch mit Ihnen reden.
Das ist natürlich jetzt gewagt zu versprechen, dass wir dann irgendwann aufhören, weil es ein Fass ohne Boden ist. Also ich würde mich rückbesinnen. Also mein Verhältnis zur Geschichte ist das der Revision. Da habe ich einen Blick nach vorne in der Vision, aber ich habe auch den Rückblick auf das Bewährte und finde tatsächlich den Humboldt nicht verkehrt mit seiner Bildungsperspektive und würde auch sagen, da ist vieles dran. Wir haben systematisch das Bildungssystem eigentlich vor die Wand gefahren durch politische Ideologisierung. Das beginnt vielleicht mit den 68ern, das war auch in den 50ern nicht perfekt. Also da gab es immer wieder auch Indoktrinations- und Ideologisierungsversuche von verschiedenen Seiten, den wechselseitige Korrektur dann nichts besser, sondern nur schlimmer gemacht hat. Für mich ist die große Zäsur sind die PISA-Reformen, die dann den Bildungsgedanken durch den Kompetenzgedanken ersetzt haben, wo dann eigentlich nicht mehr das Wissen im Vordergrund steht und die Persönlichkeitsbildung, sondern irgendwie ein Arsenal an Problemlösestrategien, die man dann auf irgendwas anwendet, aber das ist dann so wie Stricken ohne Wolle oder Trockenschwimmen in der Wüste. Das heißt, der Gegenstandsbezug, der wird als austauschbar betrachtet und davon hat sich die Schule nicht nur nicht erholt, sondern sie ist daran kaputt gegangen. Das hat man eine Zeit lang überdecken können, weil der Geist des Alten immer noch wirksam war. Inzwischen sind aber die eigenen, sozusagen die Absolventen dieser Zeit wieder selbst als Lehrerinnen und Lehrer in die Schule zurückgekehrt und verbreitern jetzt gewissermaßen das Unwissen und die Verzichtbarkeit der Persönlichkeitsbildung. Ich halte das für sehr schwer zu korrigieren tatsächlich, weil, also ich bringe das mal auf den Punkt. Wir hören ja immer wieder den Satz, ja, du musst nichts mehr wissen, sondern du musst nur noch wissen, wo es steht. Das ist der größte Kokolores, zum einen muss ich dem glauben, der es hingeschrieben hat. Und um beurteilen zu können, ob es was taugt, brauche ich natürlich Wissen. Und dann wird immer gesagt, ja, es kann sich ja keiner mehr daran erinnern, was in der Schule passiert ist, als ob Wissen sowas um Reproduzierbares geht. Es geht ja darum, dass das Wissen dann selber sich verwandelt, einen Horizont der neuen Erschließung. Es sedimentiert sich, es wird Teil meiner Person und es wird eine Perspektive auf Welt. Das ist der entscheidende Gedanke. Es geht gar nicht um das aktuelle Reproduzieren von dem, sondern es geht darum, dass ich Modelle der Wissensgewinnungen, dass ich Beurteilungskontexte und so weiter, die mir zur Verfügung stehen. Und deshalb ist auch, wenn ich auch nichts mehr von Mathematik weiß, ich wäre aber jederzeit in der Lage, mir das zu rekonstruieren, weil ich die Horizonte des mathematischen Denkens erworben habe. Und deshalb finde ich mit Altgriechisch, ich bin übrigens auch dafür, zur Sprachbildung und zur Lösung der ganzen Multilingualitätsgeschichte sowas wie Latein in der Grundschule zu lernen. Das finde ich viel wichtiger als Englisch, weil ich die Grundstrukturen der Grammatik im Lateinischen viel, viel stärker finde. Darf ich nochmal weitermachen? Ich sage jetzt nur böse Sachen. Ich möchte auch, dass Begriffe wie Autorität...
Ich halte nur die Daumen hoch zwischendurch. Das muss ich, glaube ich, mal erklären, weil ich so begeistert bin.
Autorität, Disziplin, Gehorsam. All diese Begriffe brauche ich wieder. Leistung, und zwar, ich führe die jetzt mal in eine pädagogische Deutung. Die sind natürlich einer legitimen Kritik zugeführt worden, weil sie eben in Zeiten von hyperautoritären Regimen eigentlich sowas wie menschliche Freiheit limitiert haben. Aber pädagogische Autorität hat immer den Zweck, sich selbst überflüssig zu machen. Das heißt, der Lehrer führt zur Mündigkeit, indem er zunächst mal eine Vertrauensautorität und Verantwortungsautorität darstellt, die gerade die Glaubwürdigkeit der Vermittlung daher bezieht, dass sie eine gestandene Person ist, die in der Sache souverän ist. Warum soll ich jemand, der keine Ahnung hat und mir als Mensch wie eine Witzfigur begegnet, mein Vertrauen schenken als Schüler? Dann doch lieber jemand, der eine Autorität darstellt. Und übrigens, diese Autorität, die ist niemals autoritär. Wer es nötig hat, autoritär zu werden, verspielt seine Autorität, weil die nämlich aufgebaut wird aus dem Vertrauensverhältnis von unten.
Darf ich das ergänzen? Manfred Spitzer schreibt in seinem Buch Lernen darüber, dass gerade in der Schule eines oft nicht vermittelt wird, nämlich die Freude am Wissen. Die Freude. Und wenn er erklärt das natürlich neurophysiologisch, dass wenn wir Freude vermittelt bekommen und Freude selber empfinden, die Inhalte sehr viel besser abgespeichert werden.
Ja, wenn wir noch die Hirnforschung brauchen. Mir ist das phänomenologisch schon klar.
Die hat gerade untermauert. Ja, ich komme hier wissenschaftlich.
Kann man gerne machen. Aber nochmal, Freude am Wissen ist was anderes als Spaß am Lernen. Lernen muss keinen Spaß machen. Das muss keinen Spaß machen. Spaß habe ich, wenn ich Fernsehen gucke oder irgendwie irgendwas in der Popkultur. Aber das kann ich. Spaß gehört auch dazu. Aber Lernen darf anstrengend sein. Ja. Aber die Freude dieses Gipfelerlebnisses, eine Anstrengung. Also ich meine, ich kann die Hürden niedrig machen und jeder springt drüber, oder ich kann die Muskulatur trainieren und höhere Hürden nehmen. Und deshalb würde ich auch sagen, ist das Wegnehmen von Leistungsanspruchen ein Betrug an dieser Generation, weil wir nämlich die Ausbildung dieser Muskelgruppen ihnen systematisch entziehen. Ja,
wunderbar.
Und das
brilliant,
ist
brilliant.
Ja, und Gehorsam nochmal. Gehorsam heißt nicht, das zu tun, was der andere sagt, sondern seine Ohren aufsperren auf das, was geboten ist. Ja, und das gilt nicht deshalb, weil es einen Gebieter gibt, der mir das nahelegt, sondern weil sich das gehört von der Sache selbst her. Und dadurch gerate ich an ein dialogisches Verhältnis zur Welt. Ich bin in der Lage, normative Ansprüche wahrzunehmen und auf mich selbst zu beziehen, zu reflektieren und so weiter. Ja, also da haben wir auch wiederum mit der antiautoritären Erziehung das Kind leider mit dem Bade ausgeschüttet. Und was wir jetzt haben, ist, dass eine Generation von Menschen, die autoritäre Eltern hatten, plötzlich erleben, dass ihre Kinder autoritär mit ihnen umgehen und die sich gegen die gar nicht mehr wehren können. Also da können wir mit Herrn Winterhoff sprechen und vielen anderen, die darüber gesprochen haben. Und das ist eine Desorientierung und das ist wirklich ein Verbrechen an dieser nächsten Generation von Kindern.
Aber ich ergänze Ihre Reihe und die wunderbare, ich würde nicht sagen Neudeutung, sondern die Neueinbettung dieser Begriffe, und zwar Disziplin. Ich schreibe ein ganzes Kapitel in meinem Buch.
Habe ich aber gesagt gerade.
Ja, eben. Ja. Ja, eben. Ja. Deswegen, ich wollte sehen. Und Disziplin kommt von Discipulus, der Schüler.
Genau.
Das heißt, die Disziplin ist eigentlich nur, dass ich zurücknehmen und lernen wollen. Was anderes ist das nicht.
Und auch bereit sein, etwas für richtig Erkanntes zielstrebig zu verfolgen. Das heißt, wenn ich jetzt nochmal an Kant denke, ja, die Aufklärungsschrift, ne, Faulheit und Feigheit sind es, die die meisten Menschen davon abhalten, ihrer eigenen selbstverschuldeten Unmündigkeit zu entgehen. Das heißt, ich kann etwas für richtig erkannt haben, aber aus mangelnder Disziplin eigentlich von dem Guten und Richtigen nicht Gebrauch zu machen oder es ist zu verwirklichen. Und deshalb ist neben der intellektuellen Bildung auch die Bildung des Charakters, ja, und der Haltung genauso wichtig. Und Disziplin, und da finde ich eben auch wichtig, ist, wir bedürfen der Fremddisziplinierung, um in die Selbstdisziplin zu kommen. Und da ist ein Übergang. Also das weiß ich von meinen Kindern, ja, die haben erst geschimpft, als ich sie zum Instrumentenlernen anleiten musste. Vor allem meine Frau hat sich da sehr viel Mühe gegeben und hat sich sehr unbeliebt gemacht bei den Kindern, und inzwischen sind sie sehr dankbar dafür, dass wir ihnen das ermöglicht haben, nämlich einer Sache auch mal gegen innere Widerstände und Motivationslücken treu zu bleiben.
Man wächst ja dran.
Man wächst dran, genau. Ja. Und nochmal, vielleicht auch nochmal, diese Härte, die wäre dann problematisch, wenn sie einer erzieherischen Willkür der Eltern entstammt. Aber diese erzieherische Entscheidung beruht ja darauf, dass die Welt uns selbst Herausforderungen stellen wird, die man nicht durch ein Lob und ist nicht so schlimm und lass mal beiseite räumen kann. Das Leben selber stellt uns Ansprüche, und die Dosierung dieser Ansprüche durch die Älteren, durch die Inanspruchnahme des Kindes durch die Eltern, bereitet auf dieses Leben vor.
Sehr gut. Absolut. Ich wollte zur Disziplin noch den Aspekt der Bescheidenheit hinzufügen. Und ich wollte bei der Zielstrebigkeit zwei Begriffe einführen, nämlich die Gegensätzlichkeit zwischen Ehrgeiz und Fleiß. Das eine hat nämlich nichts mit dem anderen zu tun. Der Ehrgeiz ist nicht unbedingt Fleiß.
Da würde ich gerne noch mehr dazu hören, weil ich auch dem Ehrgeiz was abgewinnen könnte.
Was denn?
Also wenn ich es etymologisch auflöse, dann klingt das immer so ein bisschen, als hätte ich den ganzen Ehre gern für mich und würde die Geizen mit dem anderen zu teilen. Also ich glaube, dass der Ehrgeiz auch ein legitimes Motiv ist, sich mit einer Sache zu beschäftigen. Also ich
ersetzen Sie ihn doch durch Fleiß, dann passt das sofort.
Ich glaube, dass der Fleiß sich bei dem Ehrgeizigen zwangsläufig einstellen muss.
Umgekehrt.
Echt? Dann helfen Sie mir bei der...
Nein, nicht umgekehrt. Ich finde den Ehrgeiz überflüssig. So, das mit dem zwangsläufig, ich finde den Ehrgeiz insofern überflüssig, weil er doch sehr auf das Prinzip der Belohnung aus ist.
Ah, jetzt verstehe ich das.
Und das ist der Fleiß nicht. Also eine Belohnung, die negativ konnotiert ist. Ich meine nicht Wissen, ich meine nicht Erkenntnishunger oder.
Genau, das dachte ich nämlich, also dass ich auch einfach, ich habe den Ehrgeiz, diesen Text zu verstehen.
Ja.
Ja, ich will mich da daran messen. Gut. Und ich brauche also ich brauche nicht die Anerkennung der anderen, aber ich möchte der Sache gerecht werden. Ja. Den Ehrgeiz habe ich, so hätte ich es verstanden. Und den finde ich legitim. Wenn es einer ist, der sagt, ich nehme es mit der Sache nicht so genau, aber Hauptsache ihr applaudiert mir alle, daher wäre ich auch nicht dabei.
Aber überhaupt finde ich das Nachdenken über die alten Tugenden unglaublich wertvoll. Mich inspiriert das. Und vorhin noch zu den alten Sprachen, Latein in der Grundschule, Clara lernt freiwillig Latein, einfach weil sie das so nahbar findet und so logisch. Und sie ist ja dreisprachig aufgewachsen, also Englisch gehört dazu und das kennt sie, aber sie hat nicht das Bedürfnis, es zu lernen, das kommt ja automatisch. Bei Latein ist sie ganz, wie soll man sagen, ganz wild drauf. Und Altgriechisch kommt jetzt auch. Altgriechisch brauchen wir ja alle, um klar zu denken.
Absolut.
Ja. Okay. Das ist jetzt der abrupte Schluss, sonst komme ich nicht zu irgendeiner Zäsur heute, aber Sie sind leidenschaftlich und intellektuell brillant zugleich und ich fühle mich unglaublich beschenkt und ich danke Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie heute Zeit hatten, mit mir dieses Gespräch zu führen. Und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke für die Einladung und hoffe, dass ich mich hier nicht völlig ausgeliefert habe, weil diese vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre einen so kultivierten Rahmen geschaffen hat, dass ich auch auf Gedanken gekommen wäre, die ohne die Fragen wahrscheinlich gar nicht entstanden wären.